Also jetzt ist es ein No-Brainer. Jetzt holt sich einfach jeder einen Speicher nach Hause.
Über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Balkonkraftwerke sind für viele der einfachste Einstieg in die Energiewende. Ein paar Module am Balkon, ein Stecker und schon produzierst du eigenen Strom. Und genau dieses Modell hat in den letzten Jahren einen richtigen Boom erlebt. Aber gleichzeitig verändert sich gerade auch etwas Grundsätzliches. Denn im Hintergrund läuft eine große politische Debatte darüber, wie die Energiewende künftig organisiert werden soll. Ein zentrales Stichwort dabei die Reform des Erneuerbare-Energie-Gesetzes, also des EEG. Ein erster Arbeitsentwurf dieser Reform ist jetzt schon an die Öffentlichkeit gelangt und sorgt seitdem für Diskussionen. Denn darin stehen Vorschläge, die das System grundlegend verändern könnten. Weniger feste Vergütung für eingespeisten Strom und mehr Orientierung am Markt. Das klingt jetzt alles erstmal ein bisschen abstrakt, könnte aber ganz konkrete Auswirkungen haben. Zum Beispiel darauf, ob sich kleine Solaranlagen für uns zu Hause weiterhin lohnen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was verändert sich gerade? Was bedeutet das für die Balkonkraftwerke und wie sieht die Energieversorgung der Zukunft eigentlich aus? Das weiß und beantwortet uns jetzt Christian Ofenhäusler. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands Stecker Solar und Mitarbeiter bei Kleines Kraftwerk. Das ist einer der führenden Anbieter für Balkonkraftwerke. Schön, dass du da bist, Christian.
Schön, dass ich hier sein darf, Johanna. Hi.
Ich mit meinem Balkonkraftwerk jetzt zu Hause und alle, die zuhören, die eins haben, wie viel tragen wir denn eigentlich zur Energiewende bei? Also wie groß ist mein Anteil?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, ob man das allein an den Kilowattstunden berechnet oder ob man da auch den insgesamt gesellschaftlichen Einfluss, den man ausübt, mit reinrechnet. Weil der ist nämlich bei Balkonkraftwerken größer als bei vielen anderen Solaranlagen, weil man Balkonkraftwerke sieht. Von der Straße aus, die Nachbarn sehen das, ne, die werden ja meistens entweder auf dem Carport oder eben wirklich an der Balkonbrüstung oder im Garten irgendwo angebracht, wo es gesehen werden kann. Es trägt also zur Normalisierung von erneuerbaren Energien im Alltag bei. Und das kann in der Form, können das wenig andere Technologien so nah bei den Menschen sein tatsächlich. Was den tatsächlichen, sag ich mal, ein Beitrag in Kilowattstunden angeht, da sind Balkonkraftwerke natürlich eher in der kleinen Kategorie angesiedelt. Da macht es dann eher die Masse. Ne? Wir haben heute bereits über 1,3 Millionen Geräte legal angemeldet. In Betrieb sind wahrscheinlich so um die 4,5 Millionen. Die werden auch nicht alle angemeldet, weil es halt so einfach ist. Die funktionieren auch ohne Anmeldung, sagen wir es mal so.
Ja.
Und das heißt also, die sind schon sehr, sehr stark verbreitet. Ne? Und das heißt natürlich auch, die Akzeptanz für Energiewendethemen steigt in den Haushalten und sie tragen mit, sagen wir mal, bis zu 20% des eigenen Strombedarfs, die man damit decken kann, natürlich trotzdem auch was bei. Aber jetzt im Vergleich zu, sagen wir mal, Freiflächenanlagen oder großen Windparks oder sowas, ist das natürlich eher im kleinen Bereich angesiedelt.
Aber klar, so eine Signalwirkung ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, definitiv. Und es hat sich ja auch so viel verändert in der Technik und auch im Preis, was ja auch sich positiv niederschlägt. Du hast eben gesagt 20%. Wie viel spart man da ungefähr? Also was bringt so ein Balkonkraftwerk im Alltag?
Also das kann mittlerweile, die Leistungen sind ja auch gewachsen in den letzten Jahren, das muss man auch sagen. Die Module sind effizienter geworden, die Pakete insgesamt werden größer. Das EEG 2024 hat da auch nochmal mit der neuen Festlegung auf 2000 Watt Peak an Modulleistung größere Sachen, sag ich mal, auch attraktiver gemacht. Also wir rechnen mittlerweile mit einer Ersparnis von 150 bis 250 Euro pro Jahr, die man damit einfahren kann. Und bei Systemkosten, also Einkaufspreis von, sagen wir mal, ab 350, 450, wenn man jetzt noch einen Speicher dabei hat, dann hat man auch noch ein bisschen mehr Eigenverbrauch, dann wird es ein bisschen teurer, sind ist man so bei 800, vielleicht 1000, 1500, je nachdem, wie groß das System eben ist. Also das hat man innerhalb der Lebenszeit des Geräts auf jeden Fall wieder drin. Und normalerweise hat man es in 3 bis 5 Jahren raus und die Teile halten halt aber 15 bis 20 Jahre, also da kann man schon ein bisschen was mit verdienen auch. Das lohnt sich schon.
Ja. Ja, nicht nur das. Also man verdient was, es lohnt sich. Und es ist ja auch dieses Gefühl so, okay, ja, wenn ich meinen Solarstrom jetzt hier auch selbst verbrauche und einspeise, ich entlaste dann auch irgendwie das Netz. Und dann habe ich ein Interview gelesen von dir und da stand drin, also so ganz stimmt das nicht mehr. Und da habe ich gedacht, okay, wir müssen den Christian einladen und fragen, warum. Deswegen schön, dass du hier bist. Erklär uns mal, warum.
Naja, also das Einspeisen alleine oder das durchproduzieren, sagen wir es mal so, einfach dem Sonnenverlauf nach durchzuproduzieren, was eben die Kelle klickt, was das Modul hergibt, so, das ist eigentlich mittlerweile ein überkommenes Modell, muss man tatsächlich sagen. Das ist ja, sag ich mal, damals, als das EEG 2000 verabschiedet wurde und man noch 50 Cent die Kilowattstunde für eingespeisten Strom bekam, da hat man natürlich gesagt, komm, alles rein, was geht, und da sind wir halt nicht mehr. Ne? Wir sind mittlerweile bei 60% erneuerbare Energien im Netz, viel davon ist Solarenergie, das heißt, wir haben die Mittagsspitzen, wir haben die negativen Preise an der Strombörse und so, und dann müssen wir jetzt umdenken. Und das gilt nicht nur für die großen Anlagen, es gilt nicht nur für die Großspeicher, sondern es gilt auch in unserem Bereich. Und du hast es vorher richtig gesagt, Johanna, der wesentliche oder ein wesentlicher Aspekt, den Balkonkraftwerke mitbringen, ist ja das Selbsterzeugen. Das für sich selbst Energie erzeugen und nutzen dieser, sag ich mal, Selbstversorger, zum Teil Autarkie-Gedanke, aber auf jeden Fall Eigenständigkeit, ne? Sich auf sich selber verlassen können, auch in der Hinsicht, und nicht nur angewiesen sein auf die Zuleitung von Strom von anderer Seite, was man auch nicht steuern kann, wo es genau herkommt, Graustromanschluss und so weiter. Also das ist ein ganz relevanter Aspekt, und in der Kombination hat sich da in den letzten Jahren eben herauskristallisiert, dass die Leute ihren Strom nicht nur produzieren, sondern auch speichern und für die Zeiten vorhalten wollen, die Überschüsse, die da tagsüber entstehen, wo man eben keine Sonne mehr hat. Also das heißt abends, nachts, morgens, vor Sonnenaufgang oder so, bevor die Sonne richtig draufknallt, da wollen die Leute trotzdem noch ihre Überschüsse vom Tage nutzen oder vom Vortag oder wie auch immer. Wenn am nächsten Tag Regen angesagt ist, dann will man eben das speichern für diesen Tag, was man am Vortag Überschüsse erzeugt hat. Und deswegen sind mittlerweile die Hälfte bis 75% aller Balkonkraftwerke oder Komplettsysteme, die heute rausgehen, zum steckerfertigen Erzeugungsanlagen, wie man so schön sagt, sind schon mit einem Speicher ausgerüstet. Also, und das entlastet natürlich letzten Endes auch das Stromnetz, weil man dann eben diese Mittagsspitzen nicht mehr in der Form hat, sondern auf Haushaltsebene dieses Problem erstmal schon mal für sich selber löst. Also das ist schon mal ein wichtiger Bestandteil.
Und da ist dann quasi dieser Ansatz oder beziehungsweise das Problem, wenn die Speicher dann morgens so angehen, die Sonne geht auf, Speicher fängt an, alles einzuspeichern, und irgendwann ist der voll und gibt dann wieder ab. Und das ist das, was du vorhin, glaube ich, du hast vorhin Netzspitzen gesagt, ne? Also das ist so das Problem, was dann passiert. Also dann ist das nicht mehr sinnvoll netzdienlich. Ist das so, dass dann viele kleine Anlagen dann dieses Problem irgendwie nochmal verschärfen?
Ja, also man muss dazu sagen, Balkonkraftwerke sind da eigentlich eher harmlos in dem Vergleich. Zum einen, wie gesagt, die sind darauf ausgelegt, dass man die meisten erzeugten Kilowattstunden direkt im Haushalt verbraucht. Das heißt, die Überschüsse, die Einspeisung, die halten sich in Grenzen. Natürlich jetzt, wo wir Millionen von Geräten haben, wird das auch ein bisschen mehr, ist klar. Dann ist es aber auch so, dass Balkonkraftwerke anders als, wie ich vorher sagte, voll auf Profit ausgerichtete Freiflächenanlagen oder sowas, nicht immer voll nach Süden im perfekten Anstellwinkel zum maximalen Sonnenertrag ausgerichtet sind übers Jahr, sondern die sind dann meistens aus Platzmangel, wie ist das Gebäude ausgerichtet, wie auch immer, hängt das Lotrecht am Balkon dran oder ist es halt doch vielleicht ein bisschen eher nach Südosten oder Südwesten ausgerichtet. Da sind ja auch Mikroinverter drin, Mikrowechselrichter. Und der Vorteil bei denen ist, anders als bei den großen Stringwechselrichtern, bei den großen Anlagen, die können unterschiedliche Modulausrichtungen vertragen, also zum Beispiel eine Ost-West-Ausrichtung oder sowas. Also da werden Sachen möglich, die insgesamt auch dazu beitragen, dass diese Mittagsspitze nicht mehr so groß ist, weil dann eben auch zum Beispiel im Winter oder am Morgen oder am Abend mehr Strom immer noch rauskommt. Das flacht insgesamt schon mal ab. Also das ist schon mal, da sind die Balkonkraftwerke schon ein bisschen außen vor bei dem Blame Game. Und dann kommt aber eben noch dazu, dass mittlerweile die Systeme, also auch gerade die Speichersysteme, extrem intelligent geworden sind. Also dass wir jetzt nicht mehr nur da sind, wo wir sagen, wir packen, wie du richtig sagst, sobald morgens die Sonne aufgeht, wird erstmal der Speicher geladen, und dann, bis wir in der Mittagszeit sind, wo wir eigentlich die Spitze abfedern sollen, ist der Speicher schon voll, also ballert das Solarmodul wieder voll in den Haushalt rein und die Überschüsse gehen wieder voll ins Netz. Das ist mittlerweile nicht mehr so, sondern die sind intelligent genug, die sind dann oft auch gekoppelt noch mit einem kleinen Smart Meter, der gleich mitgeliefert wird, den du dir in diesen Sicherungskasten reinschrauben lässt, dass die genau wissen, wie viel Strom brauchst du denn im Moment gerade und dass nur diese Energie tatsächlich ausgeliefert wird und der Rest wird tatsächlich vorgehalten für die späteren Zeiten, sodass die Mittagsspitze wirklich aufgenommen wird. Also in dem Sinne sind die Netzdienste nicht. Dann gibt es auch noch ganz spannende Sachen mit Algorithmen und Wettervorhersage, die schon meteorologische Daten, die einfließen, sodass dann für den Folgetag, wie ich vorher gesagt habe, ne, also am nächsten Tag Regen angesagt ist, ja, dann halten wir mal lieber mehr Energie vor, weil wir wissen, wir brauchen den nächsten Tag. Also es ist ganz toll, was die Teile mittlerweile können. Die sind auch modular, das heißt, man kann die auch aufstacken, wenn man jetzt sich nur eine Erweiterungsbatterie kauft, 3, 4, 5 Erweiterungsbatterien, kann man alles einfach aufeinander stellen und dann verbinden die sich automatisch miteinander, sodass man dann wirklich große Kapazitäten hat. Also ganz, ganz tolle Systeme, die da angeboten werden. Aber das ist natürlich alles nur auf die eigene Erzeugung ausgelegt. Und wir haben dieses Problem, das hatte ich ja vorher angedeutet, nicht nur bei der eigenen Erzeugung, sondern wir haben es insgesamt im Netz, weil die Freiflächenanlagen halt immer noch voll auf Profit fahren und voll nach Süden ausgerichtet sind. Die Windkraftanlagen, die erzeugen Wind, wenn der Wind da ist, nicht wenn uns gerade so ist, ne, dass wir den Strom gerade brauchen.
Exakt, das so. Speicherproblem immer.
Genau, so und das große Speicherproblem. So und jetzt haben wir den Fall, dass irgendwie zigtausend Großspeicher angemeldet werden, bei jedem Netzbetreiber dasselbe Speicherprojekt fünfmal, weil man hofft, dass wenigstens eins davon irgendwann durchgeht, ja, an unterschiedlichen Netzanschlusspunkten. Es gibt die Netzengpässe, wenn man nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Teilen. So, und wir sagen natürlich an der Stelle, ja, wir haben doch die Systeme schon da. Wir haben mehrere hunderttausend Kleinspeicher im Netz schon jetzt, die zu Hause angeschlossen sind. Das werden Millionen werden. Das wissen wir. Das ist gar nicht zu vermeiden, weil die Modulpreise sind spottbillig im Moment, gerade auch wenn jetzt China nochmal die Exportzölle irgendwie den Supporter weggenommen hat, die Mehrwertsteuer. Egal, ne? Trotzdem, die sind immer noch viel billiger, als sie vor 2, 3 Jahren waren. Das ist einfach so. Die Systemkosten für Speicher sind extrem in den Keller gegangen. Also auch die werden extrem günstig produziert und in Masse im Moment gerade. Wie gesagt, sie werden immer intelligenter, immer leistungsfähiger. Also das heißt, wir sehen einfach diesen, da kommt dieser Break-Even einfach, ne? Wo wir sagen so, jetzt ist es ein No-Brainer. Jetzt holt sich einfach jeder einen Speicher nach Hause. So, und jetzt haben wir die Wahl. Wollen wir weiterhin, dass die Leute den Speicher so nutzen, dass es für sie selber am besten ist, ne? Dass sie auf ihren eigenen Verbrauch da optimiert handeln? Oder wollen wir, dass sie fürs Netz, für die Allgemeinheit, für die Öffentlichkeit sinnvoll agieren? Zum Beispiel sagen, ja, okay, ich weiß, abends werden bei mir im Viertel alle ihre Elektroautos anschließen, dann halte ich den Strom doch für dann vor, ne? Damit ich dann nicht auch noch selber zu Hause Strom ziehe, sondern dass ich sagen kann, okay, dann machen wir in dem Moment halt den Speicher leer. Ne? Also das gibt solche Interaktionen. Was halt da an der Stelle fehlt, ist ja, sag ich mal, ein politisches Signal, ein Preissignal, dass die Leute auch wirklich animiert werden, das zu machen.
Ne, das ist das Stichwort mit den Smart Metern. Da wollen wir auf jeden Fall gleich nochmal mit hinkommen, weil, aber du hast es angesprochen, das politische Signal. Also es ist ja politisch gerade extrem spannend. Es gibt die Debatte, die, glaube ich, bei vielen, die jetzt auch vielleicht Balkonkraftwerk haben, kaufen wollen, für Verunsicherung sorgt. Es gibt, wird darüber geredet, neue Regeln für den Solarstrom aufzustellen, was zu ändern. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in die politische Debatte. Was genau wird gerade diskutiert? Warum? Es geht ja im Kern darum, wie viel man jetzt für eingespeisten Strom bekommt, oder?
Ja, also es gab ja jetzt verschiedene Vorschläge, zum Teil durchgestochen, zum Teil offiziell verbreitet aus dem Wirtschaftsministerium und Energieministerium, wie diese ganze Struktur in Zukunft aussehen soll. Und immer unter dem Label Kosteneffizienz. Ne? Kosteneffizienz ganz wichtig, wir geben zu viel aus, unser Strom ist extrem teuer und so weiter und so fort. Da müssen wir ran. Ist auch nicht falsch. Ne? Kosteneffizienz wunderbar. Nur, dass die Lösung, die präsentiert wird, halt mit der tatsächlichen Analyse der Ursachen, die ja auch beauftragt wurde schon vom Wirtschaftsministerium, als Studie rausging, überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Sondern, dass da stattdessen auf Sachen gesetzt werden, von denen man weiß, dass sie in Kosten fallen und in weitere Nicht-Effizienz an Kosten führt. Ja, die Technologieoffenheit bei den Heizanlagen, bei den privaten, da will ich auch gar nicht so tief rein. Ne? Das ist nicht auch meine Expertise, aber es ist einfach selbsterklärend, dass das Unsinn ist, die Leute da weiterhin in Öl und Gas investieren zu lassen. Okay, aber in unserem Bereich ist es halt im erneuerbaren Energienbereich, gab es eben jetzt eine geleakte Fassung des EEG. Und da steht definitiv drin, die EEG-Vergütung, also die Vergütung für eingespeisten Strom, soll gestrichen werden. Wo man allein per se schon mal sagt, Es gab bereits das Solarspitzengesetz noch unter Robert Habeck, wo drin steht, in den Zeiten, wo wirklich Engpässe herrschen, nämlich in Zeiten von negativen Strompreisen im Gesamtsystem, jetzt nicht bezogen auf das einzelne Ortsnetz, sondern im gesamten Strommarkt, in den Zeiten bekommen neue Anlagen sowieso keine Vergütung mehr. Also dieses Problem ist gelöst. Und jetzt zu sagen, okay, wir wollen für alle Anlagen unter 25 Kilowatt keine Vergütung mehr, das Kilowatt Peak, das ist natürlich ein Todesurteil an der Stelle. Es wird gesagt, so hast du es auch in der Einleitung gesagt, ja, wir wollen stattdessen, dass die sich am Markt beteiligen, dass sie sozusagen eine gerechte Marktvergütung bekommen. Das würde natürlich auch motivieren, Speicher zu kaufen und dann Kontraerzeugungen sozusagen ins Netz einzuspeisen, damit dann auch da wieder eine gerade Linie rauskommt. Wunderbar, tolle Idee. Nur Punkt 1. Wenn es sich am Marktgeschehen orientiert, hat es mit der Auslastung des lokalen Netzes gerade mal gar nichts zu tun. Ja, also es kann da durchaus Übereinstimmungen geben, aber die sind nicht garantiert. Im Zweifelsfall speist man genau dann Strom ein, wenn Überschüsse da sind, Windüberschüsse oder was weiß ich was, weil die Netze sind ja immer unterschiedlich, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Oder man zieht in dem Fall Strom aus dem Netz, wo, wie ich vorher sagte, alle E-Autos sowieso schon dranhängen. Aber weil das Preissignal aus dem Markt einfach einem das vorgibt. Also das ist nicht die Lösung, nach der wir eigentlich suchen sollten. Ja, Nummer 1. Und Nummer 2 ist, das wäre trotzdem vielleicht gibt es ja ein Overlap. Ja, kann ja durchaus sein. Also die Studien sind da ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Es ist auf jeden Fall nicht 1:1, das ist schon mal klar. Aber die bürokratischen Hürden, die im Moment noch existieren und vor allen Dingen der unfassbar schlechte IT-technische Ausrüstungszustand der Netzbetreiber, die ja die ganzen Abrechnungen machen müssen, wenn wir hier von einem netzdienlichen oder marktdienlichen Verhalten sprechen. Die müssen das ja alles irgendwie abrechnen. Und das ist nicht nur der Smart Meter, sondern es ist auch die dahinterliegende Infrastruktur, technische Infrastruktur und softwaretechnische Infrastruktur beim Netzbetreiber. Die ist nicht da. Das heißt, das, was man sich da vorstellt, wo man sagt, so ab 1.1.27 keine Vergütung mehr, dann werden die Leute schon von alleine in die, ja, können sie nicht, weil diese Infrastruktur ist gar nicht da, die Möglichkeit wird gar nicht geboten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
Es ist vor allen Dingen, es hört sich unglaublich auch, also in meinem Kopf ist gerade nur ein Wort, kompliziert. Also es ist vor allen Dingen für alle, die es dann betrifft. Also ich denke dann irgendwie an die Menschen, die jetzt irgendwie auch nachdenken, will ich mir ein Balkonkraftwerk holen? Was bedeutet das für mich? Bedeutet das für mich, muss ich jetzt auf die Wirtschaftlichkeit gucken? Habe ich weniger Einnahmen? Bin ich überhaupt noch wirtschaftlich, wenn ich überhaupt ein Balkonkraftwerk habe, also, und dann haben wir das, was du vorhin gesagt hast, also die Balkonkraftwerke als Signalwirkung. Resultiert das in weniger Bürgerbeteiligung? Also was bedeutet das für die Menschen jetzt?
Ja, also beim Balkonkraftwerk hat man immer zum Glück im Moment gerade die Situation, dass man ein bisschen unterm Radar fliegt. Dadurch, dass wir überhaupt gar keine Vergütung bekommen im Normalfall fürs Balkonkraftwerk, also das könnte man bekommen, aber die ganzen, sag ich mal, Vereinfachungen, die eingeführt wurden 2024, keine Anmeldung mehr beim Netzbetreiber, man kann direkt anschließen, ohne auf einen Zählerwechsel warten zu müssen und so weiter, das hängt alles an der Zuordnung zur sozusagen nicht vergüteten Abrechnungsart. Also das heißt, man bekommt im Normalfall eben keine Vergütung fürs Balkonkraftwerk und deswegen trifft uns natürlich auch nicht, wenn die Vergütung gestrichen wird, in unserem Marktsegment.
Ja, ja. Aber ich denke auch an die Photovoltaikanlagen etc.
Absolut.
Also es ist schon...
Absolut. Und, und der Effekt ist, dass, also ich musste vielleicht noch einen kleinen Einschub machen, es gab jetzt auch eine neue Niederspannungsrichtlinie vom VDE, vom Verband der Elektrotechnik, der so die elektrotechnischen Regeln in Deutschland festlegt und unter anderem auch festlegt, wie die technischen Anschlussbedingungen der jeweiligen Netzbetreiber auszusehen haben und welche Formulare für Anmeldung verwendet werden können und so weiter und so fort. Und da ist jetzt gerade ein neues Formular rausgekommen in der VDE ARN 4105, bitte nicht merken, für Kleinsterzeugungsanlagen, Kleinstspeicher und Kombinationsanlagen zwischen beidem. Ja. Und da ist es tatsächlich so, dass jetzt auch Geräte mit über 2000 Watt Peak, was eigentlich als Balkonkraftwerk zählt, über eine vereinfachte Anmeldung beim Netzbetreiber angemeldet werden können. Ja, also das durch den Laien. Man braucht dafür keinen Elektriker mehr, solange man auf Wechselrichterseite 800 Watt beide hält. Na, und dann sieht man diese beiden Bewegungen. Auf der einen Seite den Erfolg des Balkonkraftwerks, die Vereinfachung für Steckersolargeräte und jetzt die Vereinfachung für Kleinsterzeugungsanlagen, Kleinstspeicher und Kombinationsgeräte. Und auf der anderen Seite sieht man die zusätzliche Bürokratisierung, den Abbau von Förderungen für klassische Solaranlagen. Und dann weiß man schon, was das bedeuten würde. Nämlich, dass viele Leute vom einen weggehen und zum anderen hingehen. Das heißt, ich spreche jetzt hier natürlich auf der einen Seite als jemand, der aus der Balkonsolarbranche kommt. Also ich habe Dollarzeichen in den Augen, klar, ja, logisch. Aber auf der anderen Seite spreche ich natürlich auch als jemand, dem die Energiewende am Herzen liegt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da komme ich direkt wieder, kommen mir Tränen, ne? Weil das kann so nicht funktionieren. Weil wir treiben die Leute dazu, wieder den Eigenverbrauch, die eigene Energieversorgung irgendwie ganz hoch zu bewerten. Und tatsächlich das, was wir eigentlich bräuchten, um 100% erneuerbare Energien bei uns im Netz zu bekommen, nämlich eine netzdienliche, eine auf den Gesamtverbrauch angepasst, auch eine große Erzeugungsanlage, große PV-Anlage aus Dach zu machen und einen entsprechenden Speicher für einen entsprechend sinnvollen Einspeisen. Ne, also der Anreiz, der geht halt zusehends flöten. Ne, sondern man baut dann wieder, wie damals, als es über 10 Kilowatt Peak sozusagen Umlage bezahlen musste, wurde ja dann auch abgeschafft, bauen die Leute dann in Zukunft wieder nur für den Einbruch kleinere Anlagen, obwohl sie mehr Platz auf dem Dach hätten, obwohl sie sonst irgendwo mehr Platz hätten. Und das kann ich natürlich, also bei aller Liebe zu meiner Branche, kann ich da nicht daneben stehen und applaudieren.
Es muss ja Hand in Hand funktionieren, anders geht es ja am Ende nicht. Ne?
Das ist so.
Also du hast vorhin schon auch die intelligente Speicher als Lösung angesprochen. Also wie sieht es denn deiner Meinung nach aus? Also wie funktioniert es, dass es Hand in Hand läuft? Also die digitalen Stromzähler gerade so als Verbindungsstück.
Ja, also aus Verzweiflung, wie gesagt, gehen die Leute ja jetzt schon hin, weil eben die Rollout-Quote für Smart Meter ja immer noch so klein ist und weil die Unternehmen ja jetzt schon oder beziehungsweise die Bundesnetzagentur ja jetzt schon hingegangen ist und die Unternehmen, also die Netzbetreiber abmahnt, weil sie nicht ausreichend Smart Meter verbauen, obwohl es eigentlich ihre Pflicht ist. Ne? Aus dieser Pflicht heraus, aus diesem negativen Umstand heraus, gehen die Leute ja jetzt schon hin und bauen sich eben eigene kleine Smart Meter ein, ne? Die halt jetzt den Hausverbrauch natürlich messen, aber die nicht zu Abrechnungszwecken genutzt werden beim Netzbetreiber, weil eben die Netzbetreiber da nicht in die Pötte kommen. Und natürlich wäre das eigentlich das Kernstück, die Netze auf irgendeine Art und Weise intelligent genug zu bekommen, um wirklich sagen zu können, was wird eigentlich gerade gebraucht? Ne? Auf der einen Seite dem Nutzer die Information zur Verfügung, also dem Verbraucher, den Haushalten die Information zur Verfügung zu stellen, wie viel verbrauche ich eigentlich gerade? Was übrigens auch deswegen sinnvoll ist, weil man dann energiehungrige Geräte im Haus sukzessive ersetzen kann. Ne? Also wenn man allein schon drüber nachdenkt, wie das Abschaffen der Glühdrähte in den Glühbirnen und das Ersetzen durch LEDs damals, was für eine unglaubliche Stromersparnis das gebracht hat. Ne? Wenn man jetzt den Menschen noch die Möglichkeit, ach ja, ich habe ja noch diesen Gefrierschrank im Keller aus den 1960er Jahren, meine Güte, jetzt sehe ich das erstmal, was der zieht, ja.
Dass der noch läuft.
Oder so. Ne? Also was weiß ich, ne? Also den Leuten da die Möglichkeit zu geben, wirklich den eigenen Energieverbrauch ins Auge zu kriegen. Und bei den aktuellen Energiepreisen ist das natürlich eine auf dem Silbertablett serviert, dann entsprechend zu handeln. Ne? Das auf der einen Seite und natürlich auch für diese intelligenten Systeme, die das dann irgendwie abfahren können und sich daraufhin optimieren können, wäre so ein Datenfluss natürlich absolut zu begrüßen. Ja? Und auf der anderen Seite eben das Thema Netztransparenz, dass auch der Netzbetreiber selber weiß, was passiert denn eigentlich in der, was weiß ich, Müllerstraße, was habe ich da eigentlich für einen Verbrauch, der jetzt in dieses Endnetz geht und in diesen Netzteil geht. Also für die meisten Netzbetreiber oder gerade für die Kleinen auch, ne, ist das eine Blackbox. Die wissen das gar nicht, wo sie eigentlich gut nachsteuern müssten. Die haben ihre Anmeldung von PV-Anlagen, die haben ihre Anmeldung von Wohnungen und so. Aber die arbeiten ja zum Teil mit Standardlastprofilen, die halt überhaupt nicht mehr abbilden, was heutzutage passiert eigentlich in den Haushalten. Und wir haben extrem verändertes Verbrauchsverhalten mittlerweile. Und das lässt sich tatsächlich nur beantworten, diese Frage, was passiert eigentlich bei mir im Netz? Entweder, indem man Smart Meter einbaut und dann da hat man ja auch die Möglichkeit, Netzzustandsdaten abzurufen. Da gibt es ja eigene sozusagen Signale drin. Oder indem man die Ortnetztransformatoren irgendwie intelligent kriegt. Na, aber also irgendwie muss man da rein. Und ja, also für die einzelnen Haushalte wäre diese Information, was passiert bei mir im Haushalt eigentlich exakt, wäre natürlich super. Aber das kriegt man, und das muss man auch aller Ehrlichkeit nach sagen, mit einem Smart Meter Made in Germany, intelligentes Messsystem mit 15 Minuten Takt, ja, kriegst du das auch nicht hin. Ne? Da siehst du diese Einzelspitzen, die jetzt vom Kühlschrank herkommen, die siehst du da nicht. Ne? Dieser schöne Herzschlag sozusagen, den siehst du wirklich erst mit einer, sag ich mal, sekundengenauen oder mindestens minutengenauen Abrechnung. Und das bringen halt tatsächlich nur Smart Meter, die halt beispielsweise von Shelly oder von Anker mit den Systemen oder von Ecoflow oder sonst wem mitgeliefert werden. IO-Meter, ne, diese Infrarot-Schnittstellen und so, die agieren dann ein bisschen anders.
Ne? Ich fasse mal zusammen. Es geht nicht so darum, nicht nur darum, Strom zu erzeugen, sondern auch also generell darum, ihn einfach besser zu nutzen und das System dahingehend auszubauen, dass wir ihn besser nutzen können. Ich hoffe, ich habe das gut zusammengefasst.
Absolut.
Aber was muss gemacht werden? Wo sagst du, okay, wie müsste das EEG deiner Meinung nach aussehen, damit das Ganze auch funktioniert? Und vielleicht im zweiten Schritt dann, wie fühlt sich das vielleicht noch für uns zu Hause an? Aber da will ich dann gleich nochmal hinkommen. Aber setz mal den Rotstift an.
Ja, also zum einen, wie gesagt, die Abschaffung der EEG der EEG-Vergütung ist der falsche Weg. Ne? Abschmelzen, ja. Also sukzessive wegnehmen, wenn man im Gegenzug dazu die Voraussetzungen schafft, dass die Leute aktiv am Markt teilnehmen, am Marktgeschehen teilnehmen können. Das, was jetzt gemacht wurde, wie gesagt, Zwangsmaßnahmen gegen die Netzbetreiber, die ihren Verpflichtungen beim Smart Meter Rollout nicht nachkommen, auch absolut richtig. Ja. Man muss natürlich auch Angebote machen, man muss einheitliche Datenstandards festlegen, man muss Sicherheitsmaßnahmen auch abschmelzen zum Teil, wie es beim Solarspitzengesetz oder auch im Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende gemacht wurde, auch unter Robert Habeck. Das sind richtige Maßnahmen. Ne. Man muss auch entgegenkommen, man kann nicht nur draufhauen, das ist klar. Die Netzbetreiber brauchen da auch Unterstützung. Ne. Die haben schon genug Aufgaben, also das ist auch nicht einfach, so eine Datenmenge dann plötzlich irgendwie zu verarbeiten. Absolut in Ordnung. Also das muss sein. Und dann, das ist, was wir uns natürlich wünschen und wofür wir 2025 auch eine Petition gestartet haben, eine erfolgreiche Petition gestartet haben vom Deutschen Bundestag, dass es die Möglichkeit gibt, auch für normale Haushalte, die beispielsweise über einen kleinen Steckerspeicher sich selber jetzt flexibel machen und sagen können, okay, ich verbrauche jetzt nicht mehr so viel oder ich verbrauche eben jetzt das Maximum, weil gerade so viele Überschüsse im Netz sind oder sowas. Also die diese Flexibilität jetzt haben, dass die auch eine Möglichkeit, einen Anreiz bekommen, diese Flexibilität auch netzdienlich zu nutzen. Zum Beispiel über variable Netzentgelte. Ne? Es gibt ja vielleicht auch hier noch ein ganz kleiner Exkurs. Es gibt ja für größere Anlagen Speicher ab 4,2 Kilowattstunden oder Kilowatt oder sowas und für größere PV-Anlagen, für Wärmepumpen und für Wallboxen gibt es ja die Möglichkeit, dass man nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz variable Netzentgelte nutzt. Dynamische wären natürlich noch cooler, ne, die halt wirklich sich an den realen Netzzustand anpassen. Aber wie gesagt, dazu fehlt wieder auf der einen Seite die Transparenz und auf der anderen Seite die technischen Fähigkeiten der Netzbetreiber. Aber die Variablen, also die Zeitfenster, die man sozusagen hat in Modul 3, § 14a, morgens ist es teurer, mittags ist es günstiger, so, ne, das im Grunde ist das sinnvoll. Aber das sollte man natürlich auch auf die Haushalte, die so eine Flexibilität haben, erweitern. So, das ist im Prinzip das, was wir uns wünschen. Dann ist es auf der einen Seite sinnvoller, weil wir natürlich eine große Masse, wie gesagt, an kleinen Speichern haben, die wir dafür nutzen können.
Ja.
Das ist schon eine Kapazität, die da zusammenkommt. Das muss man auch sagen. Der Kleinspeicherbereich übertrifft den Großspeicherbereich. Und ich spreche jetzt nicht nur von Steckerspeichern, sondern auch von Heimspeichern, was weiß ich, Sonnenbatterie, Tesla Powerwall oder sowas in der Richtung. Die übertrifft den Markt, also den Großspeichermarkt, glaube ich, um das 8, von den Faktor 8 oder sowas. Das ist die größte Flexibilität, die wir im Netz haben. Und wir nutzen sie nicht.
Wahnsinn.
Ja, werde ich irre. Ja, so, also das auf jeden Fall. Und natürlich profitieren dann am letzten Endes auch die Haushalte davon. Es reizt sie dazu an, diese Flexibilitäten sich anzuschaffen, weil es sich für sie lohnt, ganz einfach. Ja? Und dann kann man auch diesen zum Teil netzfeindlichen Marktbewegungen, wenn man sagt, ja, jetzt ist zwar gerade irgendwie Flaute oder sowas, deswegen ist der Strom teuer, aber hier bei mir, ich brauche jetzt hier keinen zusätzlichen Strom oder was auch immer, im lokalen Netz, ja, dass diese kontranetzdienlichen oder netzfeindlichen Bewegungen des Marktes könnten damit eben abgefedert werden. Da hätte man ein Werkzeug in der Hand, dagegen zu arbeiten, wenn das passiert. Wir warten drauf, dass das eingeführt wird. Bisher sieht es noch nicht so aus, aber das ist ja auch keine Sache vom EEG, sondern es ist eher ein Energiewirtschaftsgesetz und es ist eher noch eine Aufgabe auch der Bundesnetzagentur, da entsprechend vorzulegen. Wir stehen da auch im Kontakt, aber ein bisschen entgegenkommen wäre ganz nett.
Wir haben schon eben so ein bisschen drüber gesprochen, wie das aussehen würde. Du hast gesagt, Strompreise, die dann vielleicht schwanken würden, der Haushalt, der sich gut anpassen kann. Also wie sieht diese Realität dann aus? Was ist das Netz der Zukunft?
Da sind wir schon. Also diese Systeme sind bereits da. Das Zukunftsnetz sieht nochmal ein bisschen anders aus, aber die Fähigkeit dazu auf jeden Fall, intelligent auf Stromtarife, wir reden jetzt hier zum Beispiel von dynamischen Tarifen, das, was du gesagt hast mit dem Strompreis.
Die gibt's, ja klar.
Das ist bereits eingebunden. Also die Steckerspeichersysteme, die es heute gibt, die haben das alle bereits inkludiert, die führenden, ja, die Fähigkeit dazu, das zu nutzen. Also das ist bereits da. Was fehlt, ist natürlich, wie gesagt, diese Netzdienlichkeit. Und da müssen wir hin. Und wenn das soweit ist, dann, ich verwende hier immer so gern das Bild vom atmenden Netz, wenn man so will. Also in dem Moment, wo man merkt, okay, die Sonne scheint jetzt extrem stark oder der Wind bläst jetzt extrem stark, wir haben hier und da Überschüsse, dann könnte das gesamte Stromnetz in dieser Region, wie auch immer, könnte sukzessive das sozusagen in die Kapillaren, also in die Niederspannungsnetze, in die einzelnen Straßenzüge, in die Haushalte rein, könnte diese Energie aufgenommen werden. Und in dem Moment, wo dann sozusagen ausgeatmet wird, wenn die Sonne untergegangen ist, wenn der Wind nicht mehr so stark bläst, in dem Moment können die Speicher dann wieder diese Energie abgeben und können sozusagen wieder Sauerstoff auch von der Seite ins System abgeben. Das ist im Prinzip das, wo es hinlaufen muss. Und dann haben wir natürlich noch diese ganzen Sachen mit dem Energy Sharing, mit der gemeinsamen Nutzung von Energie. Also, dass da dieser gemeinschaftliche Aspekt auch noch ein bisschen stärker wird. Und das betrifft dann eben auch Speicher. Das betrifft auch Wasserkraft, Kleinwasserkraft, Kleinwindkraft, was auch immer. Also das ist ein bisschen, es gibt ja dieses Genre Solarpunk. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist in den Hörern, aber da geht es halt darum, dass diese Erzeugung erneuerbarer Energie wirklich ein absoluter Alltagszustand ist. Das gehört ganz selbstverständlich ins Stadtbild, dass die Fassaden entsprechend ausgestattet sind mit Solarmodulen. Es gehört ganz selbstverständlich dazu, dass auch auf Häusern beispielsweise Kleinwindanlagen stehen, auch wenn die jetzt nicht so mega effizient sind. Aber die Masse macht es halt einfach. Jetzt habe ich gerade gesehen, es gibt Wasserstofferzeugung über Module, die jetzt neu entwickelt wurden, dass man Brennstoffzellen im Keller stehen hat oder dass man große Batteriespeicher einfach in einer kleinen Hütte nebendran stehen hat. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das in den Alltag integrieren kann, bis dahin, dass man halt zu Hause einen Fußschemel durch eine kleine Batterie ersetzt und da einfach da die Häkeldecke drauflegt in Zukunft. Ja, warum auch nicht?
Absolut. Ja? Ich finde es auch schön, dass es einfach in jedem kleinen Bereich auch eine Möglichkeit gibt, die du siehst. Also dein Stromsystem jetzt in 10 Jahren, das atmende System, unglaublich spannend. Vielleicht jetzt nach dieser guten halben Stunde, wo so viel Input drin war, was kaufe ich mir jetzt als Hörende? Was mache ich jetzt? Hole ich mir das Balkonkraftwerk? Mache ich die PV-Anlage? Warte ich jetzt noch darauf, was dieses Jahr passiert? Was ist deine Expertenmeinung?
Ja, das Schöne daran ist, Solarmodule sind nicht verderblich. Also das heißt, wenn man sich jetzt ein Balkonkraftwerk kauft oder eine kleine Solaranlage, die Solarmodule, die halten einem 25, 30 Jahre auf jeden Fall. Und wenn man später merkt, der Energiehunger wird größer, die Angebote, die von der politischen Seite kommen, werden attraktiver, dann kann man da jederzeit noch 2, 3, 4 mit dazuhängen, ne? Und dann auf eine größere Anlage gehen. Und beim Batteriespeicher ist es ähnlich, ne? Wie ich schon sagte, die meisten Systeme sind modular, also es spricht überhaupt nichts dagegen, jetzt zu sagen, ich kaufe mir ein Balkonkraftwerk mit einem kleinen Speicher mit dabei. Und wenn ich merke, oh, jetzt gibt es aber tatsächlich den Anreiz, dass ich meinen Haushalt flexibel machen könnte, dann hole ich mir noch einen kleinen Smart Meter mit dazu. Oder vielleicht sind wir mittlerweile so weit, dass der offizielle Smart Meter dann schon hängt. Ja,
Standard
ist. Oder was in der Richtung Standard ist. So, und dann kaufe ich mir noch 2, 3 Erweiterungsbatterien dazu. Und dann habe ich auch eine Kapazität, mit der ich mich wirklich flexibel machen kann, wo es sich dann auch wirklich rentiert. Also zum Glück sind diese Systeme mittlerweile verhältnismäßig modular, sodass man da klein anfangen und sich dann langsam, je nachdem, wie eben die Signale sind, hochkaufen kann in der Klasse.
Das passt ganz gut eigentlich zu meiner Abschlussfrage, die ich irgendwie zum Ende jeder Folge mit reinwerfe. Es ist ein Übermorgen, so wie es auch bei uns im Titel ist. Ich würde dir ganz gerne ein Zitat zur Hälfte in den Mund legen. Und zwar ist es ein, ich freue mich auf morgen, weil. Das kann jetzt in diesem Kontext sein. Es kann auf jeden Fall den neuen Standard beinhalten, weil ich höre ja schon wirklich raus bei dir, es geht für uns nur in eine Richtung.
Ja. Ich freue mich auf morgen, weil morgen der nächste Tag ist, an dem die Bürgerenergiewende, also die Energiewende in der Hand der Menschen, immer weiter voranschreitet, so wie sie in den letzten Jahren auch vorangeschritten ist, und weil ich ein aktiver Teil dabei sein darf. Und das ist natürlich ein großes Privileg und versüßt mir jeden neuen Tag.
Und das Tolle ist ja, ihr könnt ja auch ein Teil davon sein. Also wir haben vorhin schon gehört, wie groß der Teil ist. Wir schließen hier den Kreis, Teil an der Energiewende zu sein. Vielen, vielen Dank an Christian Ofenhäusler. Danke, dass du heute bei Übermorgen dabei warst, für die vielen Insights aus einer sehr komplexen Diskussion. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns ja schon nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Aber erstmal Dankeschön, Christian.
Sehr gerne. Danke dir, Johanna.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr die Folge nächsten Donnerstag nicht. Bis dahin, freu dich auf morgen.